Herzlich willkommen zur Episode 96. Heute haben wir euch mal wirklich was Spannendes mitgebracht, denn auch für uns war es völlig neu. Wir haben uns dem Buch Die Konstruktion unternehmerischer Zukünfte angenommen, eine Studie zur Kommunikation und Legitimation von Zukunftsvorstellungen. Das ist von Joachim Haupt, 2020 aus dem Springer Verlag, und der Marc Wolland hat es mir vorgeschlagen. Ich war beim Titel gleich natürlich angefixt nach dem Motto, es geht um Zukunft, da bin ich mit dabei. Während des Lesens hat sich dann aber doch das eine oder andere, ja, nicht Stolperstein, sondern anspruchsvolle Lesen herausgestellt. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall, Marc, mit dir über dieses Buch zu sprechen. Erzähl doch ganz kurz, wer du bist und wie du auf das Buch gekommen bist.
Ja, gerne. Hallo Angela, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Erstmal tausend Dank für die Einladung und die Möglichkeit, über dieses interessante Buch zu sprechen. Mein Name ist Marc Oliver Voland von der Kommunikationsagentur Storymaker. Ich habe vor bestimmt 30 Jahren den wunderbaren Film Star Wars gesehen und war total hin und weg, weil es eine ganz andere Welt für mich war, die sich da aufgetan hat. Später habe ich erfahren, da steckt dahinter die Heldenreise. George Lucas hat den Campbell'schen Mythos verwendet, um eine Story, einen Weltraumepos zu erzählen. Und ich als Teenager war total angefixt. Und irgendwie hat mich das ganze Thema Storytelling auf der einen oder anderen Ebene immer wieder begleitet, immer wieder wachgerüttelt, immer wieder beschäftigt und erfreut vor allen Dingen. Und deswegen ist mein aktueller Beruf der eines Head of Story bei der Kommunikationsagentur Storymaker. Und wir machen Stories hauptsächlich für technologieorientierte Unternehmen.
Super. Und um es für die Hörerinnen und Hörer noch darzustellen, wir beide gehören zur Gruppe der Zukunftshandwerker. Wir sind fünf uns in den letzten Monaten mit dem Thema Zukunftsforschung, insbesondere in Zusammenhang mit dem Institut for the Future, auseinandergesetzt mit Foresights. Und seit Anfang des Jahres treffen wir uns monatlich. Jennifer Fritz, Tobias Leisgang und die Ute Walter sind da mit noch dabei. Schöne Grüße an euch alle. Und ja, und dann bist du mit diesem wunderbaren Titel rübergekommen und hast auch mir geschrieben, wow, Wahnsinn, ich habe schon so viele Anmerkungen gemacht und mir so viel angestrichen. Ja. War sofort Feuer und Flamme und dabei. Was ich aber nicht wusste, es ist eine Dissertation und insofern jetzt nicht die Lektüre, die man so abends mal lecker wegsnackt, kurz vorm Einschlafen, sondern wo es hochinteressant, hochspannende Ansätze, wo es einfach wirklich darum geht, und zwar praktisch anhand von zwei Beispielen, sehr berühmten Beispielen, an der Unternehmenskommunikation von Facebook und SpaceX, wie die unsere Zukunft ja beeinflussen und bestimmen, ohne dass wir so sofort drüber gestolpert wären. Wie hast du so, oder was waren dann so deine Unterstreichungen, deine ersten Eindrücke, wo du gesagt hast, darüber müssen wir reden?
Ja, also grundsätzlich eine der Thesen des Buches, das ist jetzt wahrscheinlich nichts mehr rasend Neues, trotzdem immer wieder wert, betont zu werden, dass es nicht die Zukunft gibt, die vorgefertigte Zukunft, sondern dass wir von Zukünften reden und diese Zukünfte gestaltet werden können. Und die Hauptthese von Joachim Haupt ist, dass diese Zukünfte vor allen Dingen kommunikativ gestaltet werden. An einer Stelle sagt er davon, dass Elon Musk, und das ist eines der Beispiele, von denen du gesprochen hast, das kommunikative Feld kolonialisiert, um seinen Fußabdruck in der Zukunft schon mal sichtbar zu machen. Und wenn du so willst, den Claim abzustecken und sein Markier in der Zukunft markiert. Und Das ist unglaublich, unglaublich spannend zu sehen, wie Kommunikation an der Stelle den Weg in die Zukunft bahnt, Zukünfte erst ermöglicht, indem es Ressourcen mobilisiert, indem es Menschen mobilisiert, indem es einen Weg, eine Schneise in die Zukunft zeigt. Das ist das Positive. Das vielleicht Negative ist, wenn diese Zukunftsbilder, die auch einzelne Unternehmen, Organisationen sehr wirkungsmächtig mit einem ganz großen Aufwand an Kommunikation prägen, wenn sie diese Zukunftsbilder prägen, dann sind die in der Welt diese Zukunftsbilder. Was auch wiederum heißt, dass es schwer ist für andere Zukunftsbilder, ihren Platz zu finden und als Alternative wirken zu können und gelten zu können. Und insofern geht es mehr oder minder um einen Wettstreit der Zukunftsbilder. Es gibt das wunderbare Buch Story Wars von Jonathan Sachs, der darstellt, wie mit Hilfe von Storytelling und Narrativen unterschiedliche Weltauffassungen in einer Arena der öffentlichen Meinung ausgetragen werden. Und das erinnert mich sehr stark daran, wie Joachim Haupt hier zeigt, wie gerade SpaceX mit Elon Musk und Facebook mit Mark Zuckerberg es schafft, einen Weg in die Zukunft zu legen, der so nahezu verbindlich ist, dass man denkt, wow, so und nicht anders muss die Zukunft aussehen.
Ja, und das ist eigentlich auch so der erste Punkt, wo ich wirklich auch für mich ins Nachdenken gekommen bin. Also er unterscheidet, das finde ich einen spannenden Gedanken, war mir so nicht bewusst. Also man denkt ja nicht in die Tiefe nach bei diesen Themen oft, dass er einmal spricht von zukünftiger Gegenwart und gegenwärtige Zukünfte. Wo du dieses eine schon gesagt hast, wir sind auf der einen Seite zukunftsorientiert, indem wir eben uns vorstellen, wie könnte die Zukunft sein, wie könnte das aussehen, und da ist alles offen und alles möglich, da gibt es jetzt kein, wird das so sein oder nicht. Und dann gibt es aber auch die Zukunftsorientiertheit. Das heißt, wir kommen ja von einer Vergangenheit und von einem Heute. Und das, was wir aus den vergangenen Themen mitnehmen oder unserem Zukunftswissen, er nennt es dann auch Zukunftswissen, das bestimmt ja, welche Zukunft wir uns überhaupt vorstellen können. Mich hat das so ein bisschen ins Grübeln gebracht, nach dem Motto, ich halte mich ja immer für einen, wie heißt es so schön, freien Menschen, dessen Gedanken aus mir selbst herauskommen, und musste dann aber doch durch die Lektüre in dem Buch lernen, dass vieles von meinen eigenen Zukunftsvorstellungen einfach geprägt davon ist, was ich halt lese, was ich sehe, was andere behaupten. Und da ist ja, bringt er ja auch ein großes Kapitel drüber, Silicon Valley, eine der großen Zukunftsbestimmer oder die das Bild der Zukunft prägen.
Ja, total. Wir sind, wenn du so willst, gefangen in Narrativen, in Stories, die wir seit jeher im Kino sehen, von unseren Eltern erzählen, die uns über Medien vermittelt werden. Und wie du sagst, dieser Mythos Silicon Valley als Bezugspunkt für Zukunft oder für Zukunftsgestaltung, der ist irgendwie allgegenwärtig. Und ich weiß nicht, Legende ist es, wie viele Leute vor 10 Jahren in Silicon Valley gepilgert sind, um zu gucken, wie macht Facebook das. Es gibt Bücher, die heißen What Would Google Do? Also wir sind da schon sehr von den amerikanischen Technologiefirmen, vor allen Dingen auch von den amerikanischen Technologie-Utopien, wenn du so willst, geprägt. Und das ist jetzt per se nichts, was rein auf Technologie sich beschränkt, sondern auch, wir haben auch diese, ich nenne es narrativen Unterströme, wenn wir uns über Gesellschaftsformen Gedanken machen oder über Demokratie Gedanken machen oder über Werte, die bei uns in der Gesellschaft sind, das ist alles narrativ in irgendeiner Form vermittelt. Und Stories sind das Betriebssystem unserer Gesellschaft. Er kann das in seinem Buch sehr gut darstellen, wie diese Bezugspunkte, diese narrativen Bezugspunkte den Unternehmen von Elon Musk und Mark Zuckerberg helfen, sich in eine Tradition zu stellen und diese Tradition aufleben zu lassen und durch diesen Anschluss an bestehende Traditionen und damit narrativen Strömungen, dadurch bekommen diese Zukunftsbilder auch so eine ungemeine Zugkraft und so ein ungemeines Potenzial, weil die sind nicht im luftleeren Raum, sondern die schließen an das an, was wir kennen, was wir als Glaubenssätze an vielen Stellen verinnerlicht haben. Und das ist natürlich ein fantastischer kommunikativer Trick, sich auf solche narrativen Unterströme wie soll man sagen, anzuschließen.
Ja, und das ist auch dann das Spannende, wenn man das Buch so liest und natürlich ist es dadurch, dass es halt so eine Dissertation ist, es wird alles sehr schlüssig voneinander abgeleitet, wobei es dann dem Joachim Haupt ja nicht darum geht, jetzt irgendwie was ist gut oder schlecht oder was ist richtig falsch oder ist es authentisch, was die beiden von sich geben, sondern einfach nur diese Darstellung und das ist wirklich, da dreht sich bei mir ganz viel im Kopf dadurch, dieses Darstellen von, wie funktioniert diese Art Unternehmenskommunikation, welche Auswirkungen hat es eben durch dieses Narrative, durch dieses Storytelling? Und relativ am Anfang, aber was ich dann nochmal gut fand, bringt das so eine Grafik, also die Zukunft, nennt es als diskursive Arena. Also welche Akteure reden eigentlich über die Zukunft, prägen unsere Zukunftsbilder. Und weil wir heute Mittag gern Treffen hatten schon mit unseren Zukunftshandwerkern, finde ich das nochmal ganz gut, so dieses, okay, wem gelingt es von diesen vielen Akteuren, die über unsere Zukunft reden oder sie mitgestalten wollen, wem gelingt es, die als die wünschenswerte Zukunft zu präsentieren, wo wir uns dann auch hinbewegen wollen. Und das gelingt offensichtlich Zuckerberg und Musk besser als etlichen anderen althergebrachten Institutionen, wenn man sich das mal so anschaut, weil die eben so ein schlüssiges Bild von einer besseren Welt damit auch gestalten, dem wir alle gerne folgen wollen.
Das ist richtig. Und jetzt kommt natürlich noch was dazu, zu diesen, sagen wir, sehr attraktiven narrativen Entwürfen von den beiden, dass beide Unternehmen natürlich über eine wahnsinnige Wirkungsmacht, was Kommunikation angeht, also was schon allein an Kommunikationsbudget angeht. Das ist das eine. Das zweite, die Figuren Zuckerberg und Musk, die sind natürlich medial hochgradig aufgeladen. Das sind Magneten, wenn du so willst, Supermagneten, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und eine wahnsinnige Strahlkraft haben. Und das davon redet Haupt ja auch an ganz vielen Stellen, dass die beiden so einen Business-Celebrity-Faktor mit einbringen, der dazu führt, dass ihnen natürlich auch besonderes Gehör geschenkt wird. Und auch das ist eigentlich nichts Neues, wenn wir aus einer anderen Richtung drauf blicken. Es gibt die sogenannten Nachrichtenfaktoren aus der Zeitungsforschung aus den 50er Jahren. Da wurden verschiedene Faktoren, Kriterien analysiert, die dazu führen, dass eine Meldung eine wert ist, in die Zeitung zu kommen. Der Anzeigenraum war begrenzt, der Anzeigenplatz war begrenzt, der Platz für Nachrichten war begrenzt. Und ein ganz wichtiges Kriterium ist Prominenz. Und je prominenter eine Figur, desto wichtiger scheint eine Nachricht. Und vielleicht ist das so ein ganz basaler psychologischer Effekt, der bei uns irgendwo im Reptilien- oder Kleinhirn abläuft, dass wir dem Anführer in Anführungszeichen in irgendeiner Art und Weise besonders Gehör schenken.
Ja, genau. Und im Buch kommen ja verschiedene Formen auch dieser Art von Kommunikation vor. Aber eins, weil ich jetzt, ich habe meine Notizen hier offen, eins, weil ich jetzt nochmal meinen Blick drauf sehe, um nochmal auf dieses, Wir denken Zukunft immer aus einer spezifischen Vergangenheit heraus. Und das, was wir über Zukunft denken oder was wir uns vorstellen können, kann sich dann manifestiert sich dann auch in der Wirklichkeit. Und da bringt er das Beispiel mit Moore's Law. Das finde ich nochmal so klasse an der Stelle, weil dieses Moore's Law, dieses wie die Kapazität auf so einem Chip verdoppelt sich alle 18 Monate, ist ja immer noch gültig. Aber der Witz ist, das weiß gar nicht mehr, wann der das formuliert hat, ist es Jahrzehnte her. Er hat es eigentlich als eine Prophezeiung formuliert. Also das war noch gar nicht klar, dass das so sein wird. Aber alle, die das gelesen haben, haben plötzlich gesagt, ja, wenn das so ist, dann müssen wir dran arbeiten. Ne? Und wurde zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Und deswegen finde ich das nochmal, dieses Erzählen, dieses Storytelling so wichtig. Und ihr habt ihr jetzt mit eurer Agentur, und das finde ich klasse, du hast das jetzt erzählt, ihr habt ja für euch das Future Telling als Methode auf die Fahnen geschrieben, wo ich genau mit einem Unternehmen mir mal anschauen kann, wie schaut denn dein Bild von der Zukunft aus? Mal dir das mal möglichst lebhaft und genau und mit diesen Elementen, die ihr aus dem Storytelling da mitbringt, kennt, mal dir das möglichst lebhaft farbig aus, weil dann gelingt es dir zu gucken und wie machen wir es zur Wirklichkeit? Also das finde ich ist auch über das ganze Buch nochmal natürlich wissenschaftlich, aber super gut dann nachgewiesen, dass und wie das funktioniert.
Es gibt noch ein anderes Buch. Wenn ich das früher gefunden hätte, hätte ich wahrscheinlich dieses Buch vorgeschlagen. Es gibt ein fantastisches Buch, das heißt Marketing the Moon, in dem nachvollzogen wird, wie die Apollo-11-Mission über Kommunikation, PR, Marketing in das Bewusstsein der Weltöffentlichkeit gebracht wird und der Projektleiter, der nach dem Zweiten Weltkrieg für die amerikanische Weltraumorganisation NASA gearbeitet hat, Wernher von Braun, sagte, ohne PR hätten wir dieses Projekt niemals, niemals geschafft, weil wir einmal Ressourcen dafür brauchen und für diese Ressourcen brauchen wir die öffentliche Meinung und wir brauchen, um die öffentliche Meinung zu mobilisieren, brauchen wir ein Bild davon, wo wir hinwollen und zwar ein positiv besetztes Bild, ein emotionales Bild. Und wenn du dir vergegenwärtigst, 61, Amerika war von Selbstzweifeln geschüttelt, Unruhen auf den Straßen, Sputnik-Schock. Und da kommt ein junger Politiker, John F. Kennedy, daher und sagt, wir werden in 10 Jahren einen Mann zum Mond schicken und wieder zurückholen und damit der ganzen Nation ein neues Selbstbewusstsein einhauchen. Und das hat am Schluss auch noch geklappt, interessanterweise, was dazu geführt hat, dass im Prinzip ein Ruck durch dieses ganze Land ging, ob dieser Zukunftsvision, die eben durch Kommunikation, durch Future Telling, warum machen wir das, wohin wollen wir, wie sieht das aus, gelingen kann. Und genau das Gleiche, und das zeigt der Joachim Haupt wunderbar in seiner Dissertation nach, das Gleiche macht Elon Musk mit SpaceX genauso, dass er ein nahezu unmöglich erscheinendes Projekt auf die Beine stellt, umsetzt und eine Anhängerschaft schafft, einen Resonanzraum schafft und dann am Schluss tatsächlich mit seinem Projekt auch erfolgreich ist. Also faszinierend zu sehen, was die Kommunikation für einen Beitrag leistet, die Geschicke einmal eines Unternehmens, aber damit auch gleichzeitig einer Gesellschaft in eine für das Unternehmen zumindest gewünschte Richtung zu bringen.
Ja, genau. Und genau an dem Beispiel sieht man das auch nochmal super gut, dass es eben durch diese Diskussion einfach, dass der das erzählt, wir werden den Mars besiedeln und vorher auf dem Mond eine Zwischenstation einrichten und und, was er da erzählt. Da geht es gar nicht so sehr drum, wird es passieren oder nicht, macht es Sinn oder nicht. Also diese Diskussionen sind nicht Sinn und Zweck, sondern Er hat damit eigentlich erst die Diskussion drüber eröffnet. Also dieses diskursive Arena über die Zukunft, auf einmal reden alle drüber, wir zum Mars, ja oder nein, soll man oder soll man nicht. Wenn Elon Musk nicht davon angefangen hätte, sagen wir es mal so, würden wir nicht drüber reden. Also haben die da mit ihrer Art der Kommunikation einen sehr hohen Anteil an dem, was jetzt in den Zeitungen geschrieben wird, worüber wir diskutieren. Das wirft wieder zurück ein Bild auf Silicon Valley und diese ganzen Start-up-Ideen und so weiter und so fort, macht es wieder spannender. Also insofern sind die da durch solche Geschichten oder Zukunftsvorstellungen sehr, sehr groß mitbestimmend, was eigentlich überhaupt diskutiert wird über die Zukunft.
Und das Faszinierende ist, wer zuerst den Hut in den Ring wirft, der bestimmt natürlich auch irgendwie die Diskussion und die öffentliche Diskussion. Und insofern hat Elon Musk an der Stelle natürlich wieder mal wahrscheinlich alles richtig gemacht, auch wenn die Figur Elon Musk natürlich einmal eine Lichtgestalt ist, aber die gleichzeitig auch viel Schatten wirft und die natürlich sehr, sehr kontrovers in letzter Zeit diskutiert wird. Aber, und das ist auch wiederum das Interessante an dem kommunikativen Thema, weil durch die Kommunikation so schon fast eine Heiligenfigur, von Elon Musk gezeichnet wird, heißt das auch, dass er weniger angreifbar ist, weil er wenn man so will, diese Aura, diese kommunikative Aura um sich hat. Er ist ein Heiliger, er ist eine Lichtgestalt, und dadurch kann er sich womöglich meine Theorie auch mehr Patzer erlauben und womöglich auch mal einen Fehlschlag hinnehmen, weil das alles irgendwie abgefedert ist durch dieses Image, das er vor sich herträgt oder um sich herum aufgebaut hat.
Ja. Wobei, also es gilt ja für beide. Mark Zuckerberg wird jetzt nicht so als der große Genie zwar gefeiert in der Öffentlichkeit, aber er ist ja auch die zentrale Figur in der Öffentlichkeit. Und da finde ich es dann echt spannend, was auch im Buch beschrieben wird, dass also das sind ja Unternehmen mit Hunderttausenden von Mitarbeitern und eine Person steht für den ganzen Geist, Inhalt, Zukunftsvorstellung, die diese Firma ausmacht, obwohl die Organisation ja noch mal eine ganz andere Welt ist. Und da ist in dem Buch gibt es so eine Grafik, wollte ich dich dann eh fragen. Die finde ich spannend für sich mal zu überlegen, wenn ich jetzt ein eigenes Unternehmen habe und meine eigene Zukunftsgeschichte schreiben will. Er nennt es die Legitimacy Challenges. Also diese Legitimationsherausforderungen, wenn jetzt eben ein Zuckerberg oder ein Musk was sagen, dann dient es auch immer dazu, zu legitimieren, was die gerade treiben. Egal, ob es in Widerspruch steht zu ihrer großen Zukunftsvision und zu ihrem Heilsversprechen oder nicht. Also wie die das immer damit mit ihrer Unternehmenskommunikation und gerade eben projiziert auf diesen Einzelnen zusammenbringen, das finde ich einen bemerkenswerten Gedanken, wenn man sich dann diese, also vier Challenges beschreibt er da dann im Detail, die man, glaube ich, auch mal für sein eigenes Future Telling, wenn ich deinen Begriff jetzt übernehmen darf, nutzen kann.
Das ist ohnehin eine der zentralen Begriffe, wenn es um Kommunikation geht, die Legitimation oder Legitimierung von vom eigenen Handeln. Wenn ich da kurz zurückgreifen darf, es gab den Edward Bernays, das ist der Neffe von Sigmund Freud, der die moderne Propaganda in den 50er Jahren in Amerika eingeführt hat und der sinngemäß sagte, egal ob König, Staatsmann oder Unternehmensgruppe, wenn die Akzeptanz der Bevölkerung nicht vorhanden ist, dann ist jedes Handeln mehr oder minder zum Scheitern verurteilt. Und durch diese Zukunftswürfe legitimieren sich Unternehmen natürlich, weil sie gleichzeitig mit dem Subtext sagen, Wir wissen, wie die Zukunft aussieht und zufälligerweise haben wir auch noch das richtige Angebot für diese Zukunft parat. Also traut uns, wir sind die Experten, wir kennen die Zukunft und wir wissen, wie wir dort hingehen, um es dann allen ein besseres Leben zu ermöglichen. Und das ist natürlich, und jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen zur Kritik, nicht des Buches, aber zur Kritik an dem ganzen Konzept rund um Zuckerberg. Wenn so eine Zukunftsvision mit der Realität konfrontiert wird und wenn eine hehre Mission, die im Mittelpunkt des Unternehmens steht, wenn die mit täglichen Problemen konfrontiert wird. Bei Mark Zuckerberg ist es massiv der Datenschutz, ist es das Verkaufen von Daten. Damals mit dem Skandal rund um Cambridge Analytica geht es um das Thema Hate Speech. Und das kontrastiert natürlich wahnsinnig mit dieser Vision und der Mission, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, in dem Communities zusammengebracht werden, in dem Menschen verbunden werden, was ja für ihn das zentrale, wie soll ich sagen, der zentrale Kern seiner Unternehmung ist. Und insofern beißt die Realität an vielen Stellen, zumindest bei Mark Zuckerberg, das Bild, das er zeichnet. Und mag das natürlich auch ein bisschen in Frage stellen. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert ein Unternehmen auf diese Kritik, wie geht ein Unternehmen mit dieser Kritik um? Bleibt es bei dem reinen Kommunikationsakt? Dann wäre es sowas wie Whitewashing oder Greenwashing oder Imagewashing oder wie auch immer das man nennen mag. Oder wird aus dieser Kritik auch tatsächlich Politik für das Unternehmen? Wird tatsächlich eine Verbesserung angestoßen? Um wieder in seine Mission, seine Vision einzumünden, nämlich die Welt zu einem besseren Ort zu machen im Falle von Mark Zuckerberg. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir reden viel von Kommunikation. Kommunikation ebnet den Weg in eine Zukunft, indem es ein Bild zeichnet, indem es dieses Bild konkret macht, erlebbar macht über Future Telling. Wenn aber auf dem Weg dorthin dieses Bild mit der Realität zusammenstößt und daraus keine Lehren gezogen werden, dann ist das natürlich irgendwann mal ein schales Bild, das zu viele Kratzer abbekommen hat.
Ja, genau. Und also das muss man auch dann nochmal der Fairness halber dazu sagen. In dem Buch geht es ja nicht darum, zu sagen, was Facebook macht, ist gut oder schlecht, sondern einfach die Erzählweise
Richtig, ja.
nachzuvollziehen. Und da finde ich es dann aber sehr schön, also wirklich, das ist ja der dritte Teil und der ist ja auch sehr ausführlich und er zeigt es ja auch anhand ganz unfassbar viel Datenmaterial. Ich bewundere ja Wissenschaftler, die da sich so dermaßen hinein vertiefen können. Aber er hat da so eine Grafik gemacht, die ich großartig finde, weil er zeigt quasi auf, dass die Zukunftserzählung von Mark Zuckerberg von Facebook eine zirkuläre ist, ne? Also er fängt vorne an und erklärt, was falsch ist, immer mit, ja, dann müssen wir halt noch mehr von dem da vorne machen. Und das ist natürlich jetzt aus unserer Beratersicht, ich würde zu keinem Unternehmer gehen jetzt hier, wenn ich berate Steuerberater, du hast Mittelständler, jetzt machen wir mal schön Augenwischerei und sagen einfach, ja, das stimmt zwar, dass das Produkt fehlerhaft ist, aber du musst einfach nur 10 mehr davon kaufen, dann wird es besser. Und das ist die Art, wie Facebook es treibt. Und das ist nicht das, was wir empfehlen, aber es wird halt nochmal hier so schön aufgezeigt, dass er dann aber auch durchkommt mit dieser Art der Narration. Und das finde ich dann schon bemerkenswert, dass man dann immer trotzdem noch glaubt, ja, die meinen es ja gut, na, ne? Sie wollen ja die Welt verbessern, es gelingt halt nur noch nicht und deswegen muss man nur noch mehr Communities schaffen und.
Ja, das ist super, dass du das ansprichst. Also einmal glaube ich, dass das ein ganz stark kulturelles Thema ist. Zweitens, und ich glaube, da ergibt die Antwort ja auch selber wieder auf dieses Dilemma. Er redet ja von einem technologischen Utopismus, der seine Wurzeln im Silicon Valley hat und dieses Mindset oder diese Weltsicht der Dinge, die mittlerweile weltweit sehr stark vertreten ist, dass Technologie die Welt rettet. Und genau das ist so eine dieser narrativen Tiefenströmungen, von der ich vorher gesprochen habe. Und wer diese Tiefenströmung, wer auf dieser Tiefenströmung mitschwimmt, für den ist diese Argumentation von Zuckerberg völlig nachvollziehbar und völlig klar. Für denjenigen oder für diejenige, die mit der Grundannahme, Technologie macht die Welt grundsätzlich immer besser, nicht viel anfangen kann, die hat natürlich Schwierigkeit, dieser Argumentation zu folgen. Und woher diese narrativen Tiefenströmungen kommen, das ist auch ein wahnsinnig spannendes Kapitel für sich, wie diese Tiefenströmungen erzeugt werden. Wie entsteht eigentlich Zeitgeist? Wie entsteht eigentlich sowas wie ein Spirit eines Ortes, wie beispielsweise Silicon Valley? Und am Schluss ist es auch wieder Kommunikation. Das heißt, es wurde über diesen digitalen Utopismus so viel gesprochen, so viel kommuniziert, der wurde so weitergetragen, der wurde so idealisiert, dass das am Schluss ein gängiges Weltverstehungsbild ist, mit dem mehr oder minder gearbeitet werden kann, als, wenn man so will, persönlicher Glaubenssatz, der die Welt erklärt.
Ja. Und da ist es ja durch diese beiden Beispiele nochmal sehr gut aufgezeigt. Also diese zwei prägen tatsächlich unser Weltbild von der Zukunft und haben es massiv geprägt und beeinflusst, eben auch über diese Silicon Valley-Schiene. Es ist ein sehr, sehr westlich-amerikanisch geprägtes Bild, wenn du so willst, ne? Also da hat er ja auch so ein Kapitel drüber, wie eigentlich dieses Weltbild im Silicon Valley entstanden ist und welche Zeitschriften dann federführend die Meinung wiederum beeinflusst haben. Also aus welcher Ecke die kommen, ist irre spannend zu lesen, auch wenn ich mir das hin und vor nicht merken kann, wie die ganzen Begrifflichkeiten da sind. Aber das dann eben nochmal weiterzuführen und vor allem in diesem amerikanischen Sinne, sage ich mal, dass die beiden und dann insbesondere mit SpaceX natürlich sagen, wir sind die Erlöser, also die durch unternehmerische Technologie ist es das Erlösungsversprechen von der guten Welt. Also das, was früher die Kirche gemacht hat, ne? Wenn du in der Kirche bist und brav betest und alles, dann kommst du, dann bist du beim jüngsten Gericht gesichert, kommst ins Paradies und alles ist gut. Und dieses Heilsversprechen übertragen die quasi auf die Gegenwart und sagen, ja, ein Unternehmen schafft das, wir als Unternehmen, eben nicht mehr der Staat, nicht die Gesellschaft, sondern das Unternehmen ist die Institution, die die Zukunft hervorbringt, die gute Zukunft hervorbringt. Und dazu brauchst du dann Technologie und so tolle Männer wie uns.
Ein Meisterstreich,
Ja.
ein absoluter Meisterstreich. Und an vielen Stellen frage ich mich, ob das immer so bewusst gemacht wurde, also ob da ein strategischer Masterplan dahinter steht oder ob sich das einfach aus der Person heraus ergibt, die so ein Sendungsbewusstsein hat, so einen vielleicht fast schon messianischen Charakter hat. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist Letzteres. Und es
Ja.
ergibt sich natürlich.
Also ich kann mir auch nicht vorstellen, wobei du da sicherlich aus deiner Erfahrung als strategischer Kommunikator da noch besser dazu Stellung nehmen kannst. Also ich sag mal so, für mich ist es so, das war jetzt nicht, der hat Facebook gegründet und dann war schon klar, das ist jetzt so, das ist der Erzählstrang, den ich weiterführen werde oder auch bei Musk. Aber es wird irgendwann einen Punkt gegeben haben in der Unternehmenskommunikation, wo es dann zu einem strategischen Punkt wurde, sag ich mal so, ne? Wo die gesagt haben, hey, was macht man jetzt damit? Und wie führen wir das weiter, damit es ja auch konsistent bleibt, damit es nicht sich in Widersprüchen verwickelt und eben diese gesamte Heilsgeschichte auch glaubwürdig bleibt.
Und da kommen dann wieder ganz viele Faktoren zusammen, da kommt die Person zusammen, da kommen diese Weltsicht des digitalen Utopismus zusammen, da kommt die Tatsache zusammen, dass die Gesellschaft sicherlich an vielen Stellen als Mark Zuckerberg das Unternehmen gegründet hatte, schon auseinanderdriftete und er eine Lösung mit seinem Produkt, mit seinem Service gesehen hat, dass er dann eben etwas überhöht hat und ihm im Prinzip eine Sinnstiftung gegeben hat. Also er verkauft ja kein schnödes Produkt oder eine schnöde Plattform, sondern er verkauft eine Sinnstiftung, ein Wert, einen universellen Wert, nämlich den, das sich miteinander austauschen, den das sich miteinander verbinden. Und das ist ja auch seine Argumentation, warum er so wichtig ist und warum er auch in Zukunft so wichtig sein wird mit seinen Angeboten, später auch im Metaverse und mit weiteren Internetangeboten, nämlich weil er eine anthropologische Konstante sieht in dem, was er macht, nämlich Menschen miteinander zu verbinden. Und das hört sich ja im ersten Schritt ja auch sehr schlüssig an. Das ist ja auch tatsächlich. Wir wollen ja auch mit anderen sprechen. Wir wollen mit anderen in Kontakt kommen. Und insofern, ja, das hat natürlich seinen Sinn und das macht wirklich, wirklich Sinn in dem Kontext, dass er ein sinnstiftendes Angebot in die Welt gebracht hat. Gleichzeitig hinkt das natürlich auch an vielen Stellen, wie wir sehen, wenn es um Hate Speech geht, wenn es um Algorithmen geht, die verschiedene Beiträge nicht nach oben bringen, sondern unterdrücken. Und insofern ist das Konstrukt grundsätzlich, das Sinnkonstrukt grundsätzlich gut, wie ich finde. Aber wie gesagt, an manchen Stellen kollidiert es eben massiv mit dem Anspruch. Aber vermutlich ist das häufig so, weil der Anspruch ist her, die Umsetzung in der Realität vermutlich eher schwierig an vielen Stellen.
Haben wir auch bei der Kirche schon gesehen.
Haben wir bei der Kirche schon gesehen. Ganz genau, ganz genau.
Anspruch und Wirklichkeit driften auseinander. Was ich aber, also das hatte ich vorhin noch einmal erwähnt, also diese Legitimationsfragen, da mache ich, die mache ich nur ganz kurz schildern, weil das finde ich nochmal spannend, wenn ich jetzt mal als Unternehmer über meine Zukunftskommunikation nachdenke, dann sind es hier vier Herausforderungen oder Typen, die er benennt. Ich würde es in einer ein bisschen anderen Reihenfolge sehen. Also das erste ist immer die Value Challenge. Ist das, was wir tun, ergibt es Sinn? Ist es erwünscht? Also, aber auch unter einem moralischen Gesichtspunkt schreibt er es hier. Also wie erklären wir als Unternehmen, dass wir das Richtige tun? Das ist heutzutage, wenn du dir anschaust, Gemeinwohlökonomie, wenn Nachhaltigkeit und, ist es, glaube ich, ein zentraler Punkt von Unternehmenskommunikation und wie stehen wir da in Zukunft dazu? Das zweite ist dann die Meaning Challenge, also die Bedeutung. Was hat es in der gesellschaftlich für eine Bedeutung und ist es verständlich für die Kunden oder Menschen, wo was kommunizieren, dann kommt die Performance Challenge, also sind wir leistungsfähig und zweckmäßig. Und das vierte ist dann die Consistency Challenge, ist es widerspruchsfrei. Und ich finde aber also diese vier Gedanken unglaublich spannend, die für sich mal zu durchdenken, welche Aussagen treffen wir dazu als Unternehmen oder als Person? Und vor allem, was ist meine wünschenswerte Zukunft zu diesen Herausforderungen?
Also wie gesagt, Legitimation ist immer ein großes Thema, weil die Gesellschaft, die Kunden sind der Bezugsrahmen. Wenn die Gesellschaft das als für nicht zielführend anerkennt, dann habe ich als Unternehmen ein Problem. Wir hatten einmal in einem Workshop die Situation, dass wir ein Start-up über ein neues Produkt gesprochen hatten und wir hatten irgendwie als Berater irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt nicht zusammen. Und wir sind am Schluss draufgekommen, das ist einfach die falsche Zielgruppe, die hat keinen Bedarf dafür, die wird darin keinen Sinn sehen, weil das kein Problem von ihnen löst. das wird keine Bedeutung haben für diese Zielgruppe. Und wir haben dann die Zielgruppe geändert und mit einmal hat das Ganze Sinn ergeben. Mit einmal war das ein Produkt, das satt dastand und das gestrahlt hat und nicht angeeckt ist. Und ich glaube, das ist grundsätzlich damit gemeint, dass der Bezugsrahmen natürlich immer betrachtet werden muss. Und das ist natürlich bei vielen Technologiefirmen, gerne auch mittelständische Unternehmen, die sind sehr stolz, zu Recht auch, auf ihre technologische Entwicklung. Bloß manchmal hat man den Eindruck, man versteht nicht sofort, warum das eigentlich gut und wichtig ist und welchen Sinn das ergibt. Und als Kommunikatoren gehen wir dann in die Unternehmen und sehen, es wird ganz viel über diese Technologie erzählt und über die Patente und über die Ingenieursleistung. Und es ist alles gut und richtig. Aber es fehlt eben genau das, was du gerade mit diesen vier Bereichen angeführt hast. Es fehlt so das Gefühl dafür, ja, aber why? Warum? Was bringt das mir als Kunde? Was bringt das mir als Gesellschaft? Wir veranschaulichen das gerne mit einem ganz kleinen Beispiel, das so eine Wertekette, wenn du so willst, darstellt. Stellt dir einen Lichtschalter vor. Der Lichtschalter an-aus, das ist die Funktion. Der Nutzen ist, es gibt Licht. Das ist so die Produktkommunikation. Das ist so die Tech-Kommunikation, in deren Umfeld wir uns häufig bewegen. Die Tatsache, dass es Licht gibt, bedeutet, und jetzt kommt der Perspektivwechsel, die Tatsache, dass es Licht gibt, bedeutet, ich kann abends länger lesen, lernen, arbeiten. Und das ist ein Wert für mich. Das ist ein unglaublicher Wert, weil ich werde dadurch ein reicherer Mensch, entweder monetär oder intellektuell. Und wenn die Gesamtgesellschaft abends länger lesen, lernen, arbeiten kann, dann wird die Gesamtgesellschaft reicher. Und das ist das, was wir als Purpose bezeichnen. Das ist der gesellschaftliche Rahmen. Wir bezeichnen als Wert das, was der Einzelne sagen wir mal, an einem neuen Level bekommt. Und das andere ist, wenn du so willst, das Produktthema. Und an dem Beispiel von Elon Musk und von Mark Zuckerberg sieht man, die verstehen genau, auf welchem Level. Die kommunizieren nicht auf dem Lichtschalter-Level, sondern gerade genau das Gegenteil. Die argumentieren auf diesem Purpose-Level. Was bringt es der Gesellschaft, was bringt es der Menschheit sogar? Unter Menschheit geht es an der Stelle gar nicht.
Ja, und das ist ein super Beispiel, weil das ist dann genau eigentlich der Teil, der oft in den normalen Unternehmenskommunikationen fehlt, nämlich und welchen Möglichkeitsraum eröffnet es. Also ich finde es super Beispiel mit dem Lichtschalter, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt der Erfinder vom Lichtschalter oder von der Elektrizität und so. Und dann sage ich, ja, es wird hell. Das ist jetzt noch ein bisschen wenig, ne? Aber wenn ich dann sage, und das heißt in der Zukunft, in 10 Jahren, in 20 Jahren, dass wir nachts arbeiten können oder lesen oder also dass die gesamte Gesellschaft davon profitiert und
Ja.
sich ganz neue Möglichkeiten ergeben, ganz neue Gesellschaftszweige sich entwickeln werden. Es war ja mit dem Auto genauso, dass man eben nicht sagt, hey, das ist die Funktion und an oder aus, sondern was ist die Zukunft, für die dieses Produkt steht oder die mögliche Zukunft, für die dieses Produkt steht. Und deswegen finde ich dann auch diesen Ansatz mit eurem Future Telling total spannend. Und eben, wie du sagst, und das beherrschen die beiden halt in Perfektion.
Meisterhaft, meisterhaft. Und genau das, der Lichtschalter wird noch nicht mal erwähnt.
Ja, genau.
Der Lichtschalter wird vorausgesetzt, sondern es geht am Schluss wirklich um im Prinzip die Rettung der Menschheit am Schluss. Drunter geht es nicht. Und dieses Motiv wird eben durch ganz viele Beispiele, visuelle Darstellungen, Videos, Reden, Social Media, Posts bestärkt und immer wieder ins Bewusstsein gebracht, bis dieses Gesamtbild entsteht.
Ja, und da finde ich so schön, also ich hätte ja nicht gedacht, dass wir irgendwie die Dreiviertelstunde hinkriegen, aber wir sind Wir sind dabei, großartig. Nee, was ich da habe ich dann tatsächlich auch schmunzeln müssen, bei SpaceX bringt er ja dann auch das Beispiel von diesem Falcon Heavy Testflug, wo der ein Tesla Roadster ins All schießt. Und ne, vor allem dann in dieser männlichen Pose mit Hand raus und eins am Lenkrad, also so dieses ganze amerikanische männliche Bild nochmal schön ins Weltall auch noch geschossen. Und wie das eben einfach zeigt, was du auch gesagt hast, also das ist wirklich koordiniert, mit welchen Bildern die rausgehen, mit welchen Botschaften die damit spielen oder arbeiten, eben bis hin zu, also den Satz hatte ich jetzt nochmal, vorhin habe ich es ja schon erwähnt, also die Zukunftsnarration von SpaceX wird als eine Art privatwirtschaftliche Erlösungsgeschichte erzählt. Und da bringt er halt innerhalb dieses Kapitels auch diese Beispiele, wo genau an welchen Stellen man das nochmal ablesen kann. Das fand ich dann tatsächlich, also eigentlich ist es nicht lustig, aber dann doch zum Schmunzeln.
Man steht mit so einer Mischung aus Faszination, Verwundertheit, Nicht-Glauben davor und denkt, also das ist ein Gesamtkunstwerk. Wir sind Teil dieses Gesamtkunstwerks und an vielen Stellen wissen wir gar nicht, dass wir Teil dieses Gesamtkunstwerkes sind.
Ja, genau. Also gerade, und dann wäre es für mich auch wunderbar, den Podcast, die Episode abzuschließen. Gerade dieses Gesamtkunstwerk, der Tobias, an der Stelle nochmal danke, Tobias Leisgang dafür, hat vor kurzem uns geschickt, es gibt einen Lehrstuhl, also ein Studiengang in Deggendorf, The Silicon Valley. Also noch besser kann man nicht seine eigene Zukunftsprojektion in die Welt hinausbringen, wenn es dann eigene Studiengänge gibt, die sich mit diesem Startup-Spirit auseinandersetzen, die dann eben all diese Zukunftsvisionen, die mal hatten, die jetzt schon in die Realität überführt wurden, wie das eben durch solche Erzählungen gelingt.
Absolut. Und ich glaube, das ist auch der Appell an alle Hörerinnen und Hörer. Erzählt eure Zukunft, sucht eure Zukunft, erzählt sie und schmückt sie aus.
Genau, wunderbar. In dem Sinne werden wir an unserer wünschenswerten Zukunft immer weiterarbeiten. Und bei unserem nächsten Zukunftshandwerkertreff bin ich gespannt, was unsere anderen drei Handwerker zu dieser Episode sagen. Alles klar. Ich danke dir, war echt spannend. Danke, Marc.
Herzlichen
Bis
Dank für
denn,
die
ne?
Einladung, war super spannend, und
Ja.
wir sprechen uns.
Danke. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.